Karen Armstrong. Die Geschichte von Gott. 4000 Jahre Christentum, Judentum und Islam. Egal, ob du ein überzeugter Atheist oder ein frommer Gläubiger bist, den gewaltigen Einfluss der drei großen monotheistischen Religionen auf die Weltgeschichte kann niemand leugnen. Der Mensch hält seit Jahrtausenden an der Vorstellung fest, dass eine übernatürliche bzw. göttliche Präsenz das irdische Treiben beeinflusst. Dabei haben Juden, Christen und Muslime im Laufe der Geschichte ganz unterschiedliche religiöse Vorstellungen und Lehren entwickelt. Diese Blinks nehmen dich mit auf eine Reise durch 4000 Jahre Glaubensgeschichte. Sie zeigen, dass die drei abrahamitischen Religionen unsere moderne Welt in gleichem Maße geprägt haben, wie sie selbst immer wieder von weltlichen Ereignissen sowie intellektuellen und gesellschaftlichen Strömungen beeinflusst wurden. Sie illustrieren, wie und warum sich die Vorstellung des Göttlichen bis heute immer wieder an die Bedürfnisse und Lebensrealitäten der Menschen angepasst hat und was das für die Zukunft von Glauben und Religion bedeutet. Blink Nummer 1. Die Gottesvorstellung der Israeliten entwickelte sich aus der heidnischen Geschichte im Nahen Osten. Wer oder was ist Gott? Der ewige Schöpfer der Welt, allmächtiger Lenker alles irdischen Lebens oder spirituelle Metapher für die menschliche Sehnsucht nach Transzendenz? Das Gottesbild der Menschen hat sich über die Jahrtausende hinweg immer wieder gewandelt. Wer es heute verstehen möchte, muss sich mit der Geschichte von Judentum, Christentum und Islam befassen. Die Suche nach den ersten belegbaren Gottesvorstellungen führt uns gute 4000 Jahre in der Zeit zurück in den Nahen Osten, in die antike Region Kanaan im Herzen des heutigen Israel. Hier, zwischen Mittelmeerküste und Jordan, siedelten sich um 1850 vor unserer Zeit Nomadenstämme der Israeliten an. Sie stammten der eigenen Überzeugung nach von Abraham und dessen Enkel Jakob ab, der später in Israel, wörtlich für Gott möge seine Stärke zeigen, umbenannt wurde. Das frühe Gottesbild der Israeliten wurde stark durch die religiösen Vorstellungen ihrer heidnischen Nachbarn aus Mesopotamien beeinflusst. Das Zweistromland im heutigen Irak gilt daher als eines der wichtigsten Entwicklungszentren unserer heutigen Zivilisation. Die Hochkulturen der Sumerer und Babylonier huldigten nicht einem, sondern vielen heidnischen Gottheiten. Der babylonische Schöpfungsmythos Enuma Elish beschreibt, wie die Götter paarweise der sumpfigen Einöde entstiegen, um Ordnung in das ursprüngliche Chaos zu bringen. Die alte Welt glaubte also nicht an eine Schöpfung aus dem Nichts, sondern an die göttliche Entstehung aus einer konturlosen und chaotischen Ursubstanz. Erst der Gott Marduk mischte sein göttliches Blut mit Erde, um den Menschen zu erschaffen und fortan über dessen zerbrechliches Streben zu wachen. Der Mensch war damit zwar göttlicher Abstammung, aber in seiner irdischen Existenz begrenzt. Seine kulturellen Errungenschaften waren ständig von zersetzenden Kräften bedroht, die von den heidnischen Gottheiten in Schach gehalten wurden. Erst im Laufe der Zeit entwickelte sich aus dieser Vorstellung von vielen Hochgöttern oder Himmelsgöttern der Glaube an einen einzigen Gott. Die beiden ältesten biblischen Autoren, J und E, bezeichnen Gott als Jahwe bzw. Elohim. Ihre Berichte finden sich in der Genesis und dem Exodus und stammen aus dem 8. Jahrhundert vor unserer Zeit. Elohim war der Hochgott der Israeliten, Jahwe die Bezeichnung für den Gott unserer Väter. Da sich die heidnischen Gottesbilder lokal unterschieden und vermischten, kann es also durchaus Unterschiede zwischen beiden gegeben haben. Der Überlieferung nach versprachen die Israeliten, Jahwe nach ihrem Auszug aus Ägypten als ihren Elohim anzubeten. Jahwe versprach ihnen im Gegenzug, sie zu seinem auserwählten Volk zu machen und besonders zu beschützen. Blink Nummer 2. Die Israeliten entwickelten ihre Vorstellung Jahwes inmitten einer heidnischen Welt und wurden dabei auch von den Griechen der Antike beeinflusst. Jahwes steiler Aufstieg zum Elohim, dem höchsten Gott der Israeliten, beginnt mit seiner Rolle als Kriegsgott, der die militärischen Geschicke seines auserwählten Volkes lenkt. Wie aber verläuft seine Karriere von dort aus an die Spitze? Was machte ihn so besonders? Das Besondere an Jahwe war, dass er jedem begegnen konnte und doch unerreichbar war. Im Gegensatz zu den heidnischen Hochgöttern, die unsichtbar im Himmel über das menschliche Treiben wachten, gab Jahwe sich wiederholt im Rahmen konkreter, individueller Erfahrungen zu erkennen. Er wurde vom Mythos zur Erscheinung. Die Menschen berichteten von persönlichen Begegnungen. Der Prophet Jesaja sprach zu ihm und Jahwe antwortete. Gleichzeitig vertiefte er die Kluft zwischen Mensch und Gott. Während Marduk den Menschen noch aus seinem Blut geschaffen hatte, war Jahwe endgültig überirdisch. Jahwe war furchteinflößend und fordernd. Der Bund zwischen ihm und den Israeliten war kein Privileg, sondern ein formeller Vertrag. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Jahwes Liebe war so groß wie seine Eifersucht, die sich leidenschaftlich gegen jede Konkurrenz verwehrte. Das Heidentum war da toleranter. Im polytheistischen Pantheon der Götter war grundsätzlich Platz für Zuwachs. Jahwe aber machte die Idolatrie zur Sünde. Der Mensch sollte keine Götzen verehren, sondern zu ihm alleine beten. Durch den Bericht des Propheten Jesaja wurde Jahwe im 8. Jahrhundert vor unserer Zeit auch erstmals zum Schöpfergott, der die Welt und alles in ihr aus dem Nichts erschuf. Heidengott Marduk hatte den Menschen fast beiläufig und im Nachtrag geschaffen. Im Glauben der Israeliten aber wurde der Mensch zum absoluten Höhepunkt in Jahwes Schöpfung befördert. Im 4. Jahrhundert vor unserer Zeit wurde Jahwe unter dem Einfluss der griechischen Philosophie weitsichtig und wissend. Die Israeliten hatten bis dato nicht über das Leben sinniert, aber im Zuge der Herausbildung einer jüdischen Literatur erhielt Jahwe nun das Attribut allumfassender Weisheit. Jüdische Religion und griechische Philosophie unterschieden sich dennoch gravierend in ihrer Vorstellung vom Einfluss göttlichen Wirkens. Die Griechen begriffen Gott als unbewegten Beweger, der ewig und unbeeindruckt an der Spitze der kosmischen Daseinshierarchie stand. Jahwe dagegen mischte sich nach Lust und Laune in das Weltgeschehen ein. Blink Nummer 3. Der Tod des als Messias geltenden Jesus war ein Schock und seine Umdeutung begründete das Christentum. Über das tatsächliche Leben und Wirken der historischen Person Jesus von Nazareth ist nur wenig bekannt. Die ersten schriftlichen Zeugnisse seiner Existenz stammen von Apostel Paulus und entstanden gute 30 Jahre nach Jesu Tod. Zu diesem Zeitpunkt ranken sich bereits diverse Mythen um die Person Jesus. Das Judentum erwartete die Ankunft eines Messias, des gesalbten und direkten Nachfahren König Davids, der seinerzeit das erste jüdische Königreich in Jerusalem gegründet hatte. Als dann um das Jahr 28 ein Hirte namens Jesus von Nazareth durch die Dörfer im nordisraelitischen Galiläa zog und verkündete, Gottes Königreich sei nah, sahen viele die Prophezeiung erfüllt. Doch schon 2 Jahre später wurde der lang erwartete Messias auf Befehl des römischen Kaisers wie ein Verbrecher gekreuzigt. Wie sollten die Gläubigen diesen unehrenhaften irdischen Tod mit der Vorstellung des Heilands vereinbaren? Paulus, der mit seinen zwischen den Jahren 50 und 60 entstandenen Briefen einer der ältesten urchristlichen Schreiber war, fand folgende heute allgegenwärtige Erklärung. Jesus sei zum Wohle der Menschheit gestorben, um durch sein Leiden und seinen Tod für unsere Sünden zu büßen. Wie aber wurde Jesus vom gefallenen Messias zum Sohn Gottes? Als Jude lehnte Paulus die Vorstellung ab, Jesus Christus könne eine Art zweiter Gott neben Jahwe sein. Genauso wenig hatte Jesus von sich selbst behauptet, menschlicher Statthalter Gottes auf Erden zu sein. Diese Vorstellung machte sich erst im 4. Jahrhundert im Christentum breit. Paulus bezeichnete Jesus stattdessen als Sohn Gottes und glaubte, Gott offenbare sich der Menschheit nicht durch die Schriften der Tora, dem ersten Teil der hebräischen Bibel, sondern durch das Schicksal Jesu Christi. Damit war das Christentum geboren. Für die Christen war Jesus Ausdruck und Bote eines milden und gütigen Gottes, der sich durch seine Bereitschaft zur Gnade von der Strenge und Kriegslust des jüdischen Jahwe unterschied. Nachdem sich die ersten christlichen Messen kaum von denen in den Synagogen unterschieden, folgte schon bald darauf die erste scharfe Auseinandersetzung. Um das Jahr 80 wurden die Christen formell aus den Synagogen ausgeschlossen, weil sie die Gesetze der Tora nicht länger befolgen wollten. Link Nummer 4. Trotz ihrer Komplexität setzten sich die christlichen Vorstellungen einer Schöpfung aus dem Nichts und der Dreifaltigkeit durch. Um das Jahr 235 gehörte das Christentum bereits zu den wichtigsten Religionen im Römischen Reich. 312 konvertierte Kaiser Konstantin selbst zum christlichen Glauben und erklärte ihn ein Jahr später zur offiziell anerkannten Religion. Und das, obwohl das Christentum viele schwer fassbare Konzepte enthielt. Zunächst war da die Doktrin der Schöpfung aus dem Nichts. Die alten Götter der heidnischen Zivilisationen hatten die Welt aus dem ursprünglichen Chaos heraus geschaffen. In der griechischen und römischen Philosophie war die Welt schlicht und einfach ewig. Das Credo lautete ex nihilo nihil fit, aus nichts entsteht nichts. Die Welt und mit ihr die Götter musste schon immer da gewesen sein und bedurfte folglich keines Schöpfungsmythos. Auf dem ersten Konzil von Nikäa, der ersten reichsweiten Konferenz hoher christlicher Würdenträger, wurde jedoch die Vorstellung der Schöpfung ex nihilo, also aus dem Nichts, zur offiziellen Doktrin und Schöpfungsgeschichte des Christentums erhoben. Demnach hatte Gott das gesamte Universum aus einem vollkommenen Vakuum erschaffen. Diese Vorstellung war nicht nur ein absolutes Novum in der Geschichte menschlichen Denkens, sondern darüber hinaus auch nur schwer mit dem Verstand zu erfassen. Wie konnte etwas aus dem völligen Nichts heraus entstehen? Noch problematischer war das Konzept der Trinität, der göttlichen Dreifaltigkeit aus Vater, Sohn und Heiligem Geist. Die frühen Christen waren verwirrt. War Jesus nun Gott oder doch nur sein Sohn? Und wer oder was war bei alledem der Heilige Geist? Ein Synonym für Gott oder etwas vollkommen anderes? Die theologische Lösung brachte im 4. Jahrhundert das renommierte Dreigespann der kappadokischen Kirchenväter. Basilius der Große, der später zum Erzbischof von Caesarea ernannt wurde, sein Bruder, Bischof Gregor von Nyssa und ihr gemeinsamer Freund Gregor von Nazianz. Sie unterschieden zwischen der Wesenheit Gottes und seinen Wirkungsweisen auf der Welt. Die Begriffe Vater, Sohn und Heiliger Geist waren demnach Versuche des Menschen, über Gottes Wesenheit zu sprechen. Jeder dieser Termini stand für einen ausschnitthaften und unvollständigen Blick auf Gottes wahres Wesen. Das Konzept der Dreifaltigkeit steht gleichermaßen für die Unterscheidung unterschiedlicher Aspekte Gottes wie für ihre unauflösbare Einheit. Um Gott wirklich zu begegnen, musste man jede menschliche Vorstellung von ihm überwinden. Link Nummer 5. Der Prophet Mohammed brachte die Religion des einen Gottes in die arabische Welt. Während über das Leben Jesu Christi nur wenig bekannt ist, wissen wir heute vergleichsweise viel über das Leben des islamischen Religionsstifters Mohammed. Mohammed ibn Abdallah wurde um 570 als Mitglied des Stammes der Quraysh geboren und lebte als Kaufmann in der florierenden Handelsstadt Mekka im heutigen Saudi-Arabien. Mohammed verbrachte alljährlich einen Monat auf dem Berg Hira bei Mekka, um Buße zu tun, so auch im Jahre 610. Der Legende nach wurde er in der siebten Nacht des Ramadan, des neunten Monats des altarabischen Kalenders, jäh aus dem Schlaf gerissen und vom Erzengel Gabriel aufgefordert, das Wort Gottes vorzutragen. Mohammed glaubte, Zeuge der Offenbarung des Gottes der Israeliten geworden zu sein und dessen Wort an seine Stammesmitglieder weitergeben zu müssen. Die Araber huldigten zu diesem Zeitpunkt den heidnischen Gottheiten um ihren Hochgott Allah. Obwohl Mohammed im Grunde lediglich die Lehre der alten Religion des einen Gottes verkünden wollte, begründete er letztendlich eine gänzlich neue Religion, den Islam. Das arabische Wort Islam beschreibt die Handlung des Sich-Ergebens oder Sich-Unterwerfens und bezieht sich auf den Schöpfergott Allah. Die Muslime waren demnach die, die sich Allah ergeben hatten. Der Islam galt von Beginn an auch als Gesellschaftslehre. Er lehrte die Muslime, gerecht und gleichberechtigt miteinander zu leben. Der Koran verurteilte das eigennützige Anhäufen individuellen Wohlstands und mahnte seine Anhänger, den Armen zu geben und die Bedürftigen zu stützen. Den größten Anteil an der Etablierung und dem Aufstieg des Islams hatte jedoch die außergewöhnliche Schönheit der heiligen Sprache selbst. Als Gott Mohammed in Engelsgestalt erschienen war, hatte er sich erstmals in der Geschichte der arabischen Sprache bedient. Die dem Propheten Mohammed offenbarte Rede Gottes wurde zur textlichen Grundlage des islamischen Glaubens, dem Koran, was wortwörtlich Vortrag oder Rezitation bedeutet. Mohammed selbst konnte weder lesen noch schreiben. Seine Verse wurden anfangs nur mündlich von seinen Anhängern vorgetragen und erst später durch die Belesenen und Gelehrten schriftlich festgehalten. Mohammeds Rezitationen waren dennoch so wortgewaltig, dass sie zur Grundlage eines der weltweit wichtigsten Schriftstücke wurden. Gerade die Makellosigkeit und Schönheit der Sprache des Korans ließ viele Araber zum Islam konvertieren. Diese Sprache war so anmutig und erhaben, dass sie nur göttlichen Ursprungs sein konnte. Blink Nummer 6. Arabische Muslime brachten griechische Logik in die islamische, jüdische und christliche Theologie. Das 9. Jahrhundert markierte den Beginn einer kulturellen Blütezeit in der arabischen Welt, in der neben der Kunst auch die Wissenschaft florierte. Mit den Faylasufs entstand eine neue Strömung innerhalb des Islams, deren Vertreter ihr Leben und Schaffen der Falsafa widmeten, der Philosophie. Dem Glauben der Faylasufs nach war Allah identisch mit dem Schöpfergott der griechischen Philosophen und der Rationalismus wurde zur höchsten Form der religiösen Praxis. Um ihren intellektuellen Ansatz zu untermauern, nahmen sich die Faylasufs nichts Geringeres vor, als die Existenz Allahs logisch zu beweisen. Doch das theologisch-theoretische Unterfangen erwies sich als höchst komplex. Der Gott der Offenbarung der Juden, Christen und Muslime unterschied sich inzwischen stark vom Gott der griechischen Denker. Der griechisch-philosophische Gott war der unbewegte Beweger, der Weltenschöpfer und Ursprung aller Dinge. Er war zeitlos, unerreichbar und nahm so wenig Notiz vom irdischen Treiben, wie er sich Propheten oder anderen Menschen zeigte. Mit der Zeit erkannten die Faylasufs, dass Gottes Existenz nicht mit menschlicher Logik zu beweisen war und sich das Wirken des rationalen Verstands auf mondäne und beobachtbare Phänomene wie die Sterne, die Elemente und den menschlichen Körper beschränken musste. In der Folge widmeten sich die Araber mit großem Erfolg den wissenschaftlichen Disziplinen Astronomie, Alchemie, Medizin und Mathematik. Noch nie zuvor hatten arabische Forscher so viele wichtige Entdeckungen gemacht. Der Ansatz der Faylasufs war jedoch insofern innovativ, als er die Rationalität der Wissenschaften nicht als Widerspruch zum religiösen Glauben sah. Das inspirierte wiederum auch Theologen anderer Religionen, wie die jüdischen Denker, die das Judentum und seine Glaubenslehre schon gegen Ende des 9. Jahrhunderts um metaphysische Kategorien und spekulative Denkansätze bereicherten. Irgendwann zogen auch die Europäer nach. Nachdem die frühen Christen ebenfalls von der griechischen Philosophie beeinflusst worden waren, galten Logik und Verstand bei der Suche nach Gott lange Zeit als wenig förderlich. Im 11. Jahrhundert schickte sich dann aber mit Anselm von Canterbury erstmals auch ein christlicher Gelehrter an, die Existenz Gottes zu beweisen. Sein Experiment war ebenso aussichtslos wie das der Faylasufs, schlug aber ähnlich hohe Wellen. Es brachte intellektuellen Schwung in die Exegese und führte zur Übersetzung der Schriften bedeutender antiker Denker wie Platon und Aristoteles. Ihre Werke wurden aus dem Arabischen ins Lateinische übersetzt und waren damit erstmals in der Geschichte auch den Christen im Norden Europas zugänglich. Blink Nummer 7. Das Judentum, das Christentum und der Islam entwickelten allesamt eine mystische Tradition. Das Gottesbild der drei großen monotheistischen Religionen war von Beginn an sehr figürlich oder gar menschlich in Gestalt und Charakter. Der Gott der Juden und Christen liebt und straft, erschafft und zerstört. Und auch Allah sieht, hört und richtet. All diese Fähigkeiten sind aus dem menschlichen Handeln entlehnt. Ein derart persönliches Gottesbild ist zwar greifbar, aber auch gefährlich. Wenn sich der Mensch so stark mit Gott identifiziert, kann er schnell der Anmaßung verfallen und selbst geneigt sein, zu richten, zu urteilen und zu verbannen. Daher entwickelten sowohl Muslime als auch Juden und Christen mystische Traditionen, um die persönliche Gottesvorstellung zu überwinden und Gott jenseits rationaler Denkmuster zu erfahren. Innerhalb des Islams entwickelte sich bereits ab dem 8. Jahrhundert eine mystische Strömung, der Sufismus. Er wuchs von einer kleinen Sekte zu einer der wichtigsten Bewegungen im Islam, die im 12. und 13. Jahrhundert ihre Hochphase hatte. Die Sufis hofften, Gott ähnlich unmittelbar erfahren zu können wie ihr Prophet Mohammed bei Gottes Offenbarung. Also entwickelten sie Konzentrationsübungen, Atemtechniken und Körperhaltungen, die ihnen helfen würden, ihr Bewusstsein zu erweitern und empfänglicher für derlei transzendentale Erlebnisse zu machen. Innerhalb des Judentums entwickelte sich im 12. und 13. Jahrhundert die mystische Tradition der Kabbala. Die jüdischen Kabbalisten wollten sich der Vorstellung Jahwes mittels einer esoterisch-mystischen Erfahrung nähern, statt sie wie bisher rational zu ergründen. Sie entwickelten eine symbolische Lesart der Tora, bei der die Worte der Heiligen Schrift nicht wörtlich zu lesen waren, sondern als symbolischer Ausdruck der 10 Emanationen oder auf Hebräisch Sephirot, der Gedanken und Gliedmaßen des einen himmlischen Wesens. Kabbala bedeutet das Überlieferte, denn die mystische Tradition wurde über Generationen hinweg mündlich von Meistern an Schüler weitergegeben. Auch im christlichen Europa entwickelten sich ab dem 13. und 14. Jahrhundert mystische Strömungen. Theologen und Philosophen wie der deutsche Dominikanermönch Meister Eckhart glaubten damals ebenfalls, dass Gott nur durch eine Art transzendentale Begegnung erfahren werden konnte. Ein solches Erlebnis musste die Grenzen menschlicher Denk- und Vorstellungskraft überwinden, die sich ihrer Meinung nach in komplizierten Konzepten wie der Dreifaltigkeit verstrickte. Für Eckhart war Gott Wüste, Wildnis und nichts. Blink Nummer 8. Das 15. und 16. Jahrhundert war die Zeit der Reformatoren. Das 15. und 16. Jahrhundert war für viele Gläubige eine Zeit der Aufruhr und Veränderung. Die Juden waren Ende des 15. Jahrhunderts die erste Glaubensgemeinschaft, die sich wegen ihrer Vertreibung gezwungen sah, ihre Vorstellung von Gott und Religion zu überdenken. Europäische Christen hatten mit den Kreuzzügen Ende des 11. Jahrhunderts begonnen, unzählige Juden aus Zentraleuropa gewaltsam nach Ost- und Südwesteuropa zu vertreiben. Die plündernden und mordenden Kreuzritter stellten sie im Namen der christlichen Kirche vor die Wahl zwischen Taufe oder Tod. Da die Konvertierung zum Christentum für die Juden ein Verrat an Jahwe gewesen wäre, entschieden sie sich notgedrungen für das Exil. Viele fanden bis Ende des 15. Jahrhunderts Schutz auf der von muslimischen Arabern besetzten Iberischen Halbinsel. Als die christliche Reconquista um 1492 Spanien und Portugal zurückeroberte, wurden tausende Juden erneut zur Flucht gezwungen. Die erneute Rast- und Obdachlosigkeit dieser Juden erforderte schon bald ein Überdenken ihrer Glaubensvorstellung. Viele von ihnen flüchteten nach Safed in Galiläa im Norden Israels, wo die mystische Tradition der Kabbala bis dahin nur von Gebildeten und Gelehrten praktiziert worden war. Sie vermischte sich nun mit den Erfahrungen der spanischen Juden zu einem Glauben, in dem die Heimatlosigkeit zur höchsten Stufe der Frömmigkeit wurde. Die fortwährende Entwurzelung und Migration wurde für viele Juden zum Ursprung aller Existenz und allen Glaubens. Dieser Kabbalismus von Sefat ermöglichte es den Vertriebenen, ihr Gottesbild mit ihrem persönlichen Schicksal in Einklang zu bringen und wurde zu einer wichtigen Strömung im Judentum. Kurz darauf, zu Beginn des 16. Jahrhunderts, begann die große protestantische Reformation des Christentums. Die Reformatoren um Martin Luther wollten die strengen Doktrinen und vielerorts korrupten Strukturen des päpstlichen Katholizismus aufbrechen. Ihnen ging es nicht darum, die Vorstellung von Gott zu überdenken, sondern darum, die Institution Kirche und deren Vertreter wieder nahbarer, bescheidener und menschlicher zu machen. Den größten Einfluss sollten jedoch die Gedanken Johannes Calvins haben, der die reformatorischen Gedanken auch auf das gesellschaftliche und politische Leben übertrug. Im Islam vertiefte sich währenddessen die Kluft zwischen Schiiten und Sunniten. Die Schiiten glaubten, nur die direkten Nachfahren des Propheten Mohammed seien legitime Mitglieder und Führer der muslimischen Glaubensgemeinschaft. Die Sunniten verwehrten sich gegen dieses strenge Regime der Blutsverwandtschaft. Der Konflikt verschärfte sich im Jahre 1503, als Schah Ismail I., der schiitische Begründer der persischen Safawiden-Dynastie, seinen Einfluss auf die Gebiete des heutigen Irans und Iraks erweiterte. Ismail verstand sich selbst als Imam, zwang seinen Untergebenen die Schia, also das Schiitentum, auf und wollte das Sunnitentum auslöschen. Blink Nummer 9. Die Aufklärung der westlichen Welt führte zur Wiederauferstehung philosophischer Annäherungen an Gott. Der Ausklang des 16. Jahrhunderts läutete den Beginn einer ganz neuen Ära in der westlichen Welt ein. Das Zeitalter der technischen Erfindungen und des wissenschaftlichen Fortschritts, des Vormarsches von Handel und Kapitalismus und der Entstehung eines wohlhabenden Bürgertums. Die Menschen überwanden die Angst vor Veränderung und ersetzten sie durch frenetischen Fortschrittsglauben. Die beginnende Technisierung und damit einhergehende Produktivitätssteigerung gab ihnen das Gefühl, selbst Herr über ihr Schicksal zu sein. Die Narrative der menschlichen Autonomie fielen in diese Zeit der Aufklärung. Philosophen wie Immanuel Kant ermutigten die Menschen, sich nicht mehr allein auf Althergebrachtes zu berufen, sondern ihren eigenen Verstand zu bemühen. Dieser emanzipatorische Zeitgeist führte erneut zur Veränderung der Vorstellung von Gott. Nach den antiken Griechen und den arabischen Philosophen des 9. Jahrhunderts versuchten sich nun die großen europäischen Denker daran, Gottes Existenz logisch zu beweisen. Der französische Philosoph René Descartes zum Beispiel war zuversichtlich, dass der menschliche Verstand Gottes Wesen analytisch ergründen konnte. Als Mathematiker wollte er sich dem Transzendentalen durch kühle Abstraktion und theoretische Modelle nähern. Isaac Newton dagegen konzentrierte sich auf das, was er tatsächlich beobachten und messen konnte, die Kräfte der Natur, ihr Wirken und ihre Mechanik. Seine Vorstellung von Gott ähnelte der von Aristoteles unbewegtem Beweger als Quelle aller physikalischen Vorgänge in der Welt, die Newton fortan zu durchdringen und erklären suchte. Descartes und Newton waren aller Gegensätze zum Trotz in dem neuen Forschergeist vereint, die Welt allein auf Grundlage von Experimenten und Beobachtungen zu erklären. In dieser Denkweise gab es wenig bis keinen Platz für die Wunder und Unergründlichkeiten des religiösen Glaubens, einschließlich der kühnen Vorstellungen der Mystik und Mythologie. Ihr aufgeklärter, rationaler Gottesglaube akzeptierte zwar noch die grundlegende Existenz einer schöpferischen und unpersönlichen göttlichen Energie, hielt die Mythen göttlicher Intervention oder Offenbarung aber allesamt für nicht begründungsfähig. Diese Glaubensvorstellung wurde später als Deismus bekannt. Blink Nummer 10. Das 19. Jahrhundert brachte Gott in Lebensgefahr. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts brachte der aufkeimende Atheismus Gottes Existenz erstmals ernsthaft in Gefahr. Atheist zu sein bedeutete jedoch nicht, die Vorstellung des Göttlichen grundsätzlich abzulehnen. Es bedeutete, sich gegen das vorherrschende Gottesbild aufzulehnen. Der Mensch hatte sich im Laufe der Zeit immer dann von Gott abgewandt, wenn er sich von ihm vernachlässigt oder vergessen fühlte. So sollte es auch in dieser Epoche sein. Im christlichen Westen zum Beispiel schien das traditionelle Gottesbild unvereinbar mit der Realität des modernen Lebens. Der technische Fortschritt gab den Menschen zunehmend das Gefühl, ihre eigenen Geschicke ohne göttliches Zutun lenken zu können. Die Vorstellung eines himmlischen großen Bruders, der das irdische Treiben wie ein übermächtiger Kindergärtner überwachte, passte nicht zum neuen Geist der Autonomie, den die Philosophen der Aufklärung beschworen hatten. Eine Religion, die die sexuellen Bedürfnisse der Menschen verteufelte und gebetsmühlenartig zur Askese ermahnte, war für Friedrich Nietzsche gar ein Verbrechen gegen das Leben. Es dauerte daher nicht lange, bis eben jener Nietzsche 1883 in seinem Werk »Also sprach Zarathustra« den Tod Gottes proklamierte. Der Mensch hatte seinen Gott getötet. Und die europäischen Christen waren nicht allein mit ihrer Enttäuschung. Das Osmanische Reich hatte sich auf dem Höhepunkt seiner Macht weit bis nach Osteuropa hinein erstreckt. Sein beeindruckender Aufstieg galt den Muslimen als Beweis für Allahs Gunst und Treue. Doch als die europäischen Nationen im 19. Jahrhundert ihren kolonialistischen Vormarsch rund um den Globus antraten, wurde dieser Glaube in seinen Grundfesten erschüttert. Das Osmanische Reich zerfiel. Es schien, als hätte Gott die Muslime fallen gelassen. Blink Nummer 11. Wir werden auch in Zukunft nach einem Gott suchen, der uns durch schwere Zeiten begleitet. Seitdem geht der Trend unaufhaltsam weiter in Richtung Technologisierung und Säkularisierung. Doch was bedeutet all das für die Zukunft? Wird die Vorstellung einer höheren göttlichen Macht irgendwann vollständig obsolet? Zumindest stehen alle großen Religionen der Zeit vor gewaltigen Herausforderungen. Die alten Gottesvorstellungen wirken heute gestrig und nur noch schwer mit unserer Lebensrealität vereinbar. Besonders in Europa bezeichnen sich immer mehr Menschen als Atheisten und die Kirchengemeinden schrumpfen. Viele empfinden die Abwesenheit von Gott als Erleichterung und Emanzipation von einer religiösen Ordnung, die sie in ihrer persönlichen Freiheit beschränkt. Auch der französische Philosoph Jean-Paul Sartre war dieser Meinung. Die traditionelle Religion wolle uns glauben machen, die Kondition der Menschlichkeit sei an die Gebote Gottes gebunden. Dabei brauche der Mensch weder Gott noch die Kirche, um menschlich zu sein. Auch im Judentum machten sich nach den entsetzlichen Verbrechen der Shoah massive Zweifel breit. Jüdische Theologen wie Hans Jonas fragten offen, wie Gott allmächtig sein könne, wenn er zuließ, dass so vielen Menschen solcherlei Grausamkeit widerfuhr. Bedeutete der Genozid an den Juden womöglich, dass Gott nicht allmächtig war? Und war er dann überhaupt noch ein Gott? Die Autorin Karen Armstrong selbst glaubt, dass die Menschen Gott dennoch brauchen, allen berechtigten Zweifeln zum Trotz. Der Glaube an eine höhere, göttliche Energie scheint universell, denn jede Kultur hat ihre Sinnsuche früher oder später mit einer Gottesvorstellung beantwortet. Was immer die Zukunft bringt, Gott wird mit großer Wahrscheinlichkeit ein Teil von ihr sein. Genauso wahrscheinlich ist, dass sich die Bilder und Vorstellungen weiter wandeln. Der US-amerikanische Theologe Daniel Day Williams entwickelte zum Beispiel in den 1960er Jahren das Konzept einer Prozesstheologie, in der Gott zum verständnisvollen Begleiter und Leidensgenossen wurde. Ein solcher Gott würde weder Katastrophen verhindern, noch den Einzelnen in seiner Freiheit beschränken. Emanzipatorische Bewegungen wie der Feminismus drängten außerdem darauf, das moderne Gottesbild um weibliche Attribute zu erweitern. Für alle, die in modernen Gesellschaften für echte Gleichberechtigung kämpfen, ist das traditionell männliche Gottesbild nicht länger akzeptabel. Fest steht, die Gottesvorstellungen der Menschen haben sich über Jahrtausende hinweg analog zu ihrer Lebensrealität verändert. Wenn Religion auch in Zukunft eine Rolle spielen soll, muss sie sich an den wirklichen Bedürfnissen der Menschen orientieren. Danke, dass du dir die Blinks zum Buch »Die Geschichte von Gott« von Karen Armstrong angehört hast. Die Kernaussage dieser Blinks ist, die Geschichte von Gott, oder besser der menschlichen Vorstellung von Gott, ist eine Geschichte des Wandels. Sie ist lang, vielschichtig und zeigt vor allem zwei Dinge. Der Mensch beantwortet die Suche nach einem Sinn hinter der Komplexität des Lebens seit Jahrtausenden mit der Vorstellung einer überirdischen göttlichen Energie, die die Welt und den Menschen geschaffen hat und vielleicht sogar über sein Treiben wacht. Die konkreten Ausprägungen dieser Vorstellung haben sich im Laufe der Geschichte jedoch über alle großen Religionen hinweg immer wieder gewandelt, um den Bedürfnissen und Lebensrealitäten der Menschen gerecht zu werden. Was glaubst du? Was haben diese Blinks mit dir gemacht? Haben sie altes Wissen aufgefrischt, Lücken gestopft oder die Lust in dir geweckt, mehr über die Geschichte der Religionen zu wissen? Wir freuen uns auf dein Feedback. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit die Geschichte von Gott als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.